Sie nahmen ihn und führten ihn ab. Sie führten ihn zu dem Ort, der in der... Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird. Dort kreuzigten sie ihn und neben ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und das Schild, das auf dem geschrieben stand, war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, sodass ganz viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus:
Ja, schreib doch nicht König der Juden. Stattdessen schreib: Er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Da entgegnete Pilatus: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und die Soldaten, es waren vier von ihnen, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten nun seine Kleider unter sich auf. Und sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Dieses war aus einer Naht und aus einem Stück geformt. Deswegen sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen, sondern wir wollen darum würfeln. Und so bestätigte sich, wie es in der Schrift heißt: Sie teilten mein Gewand, sie teilten meine Kleider unter sich auf, doch mein Gewand, um das würfelten sie. Und so geschah es.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus sowie ihre Schwester, auch Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Siehe, das ist nun dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Siehe, das ist nun deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie zu sich auf.
Danke vielmals für die Textlesung aus Johannes Kapitel 19. Und wir starten heute also unsere nächste Gottesdienstserie Kreuzwort. Und wir haben die letzte Serie über die göttliche Dreieinigkeit, Trinität, aufgehört mit Jesus Christus. Und er bietet uns etwas an, wo du vielleicht dich danach sehnst. Nämlich manchmal denkst du vielleicht: Ich würde einfach gerne nochmal neu starten, gell? Also nicht unbedingt jetzt meine Familie verlassen, meinen Job, aber irgendwie in eine neue Art in mein Leben wieder reinstarten. Du denkst, ich hätte gerne so etwas, wir nennen das heute einen Relaunch, einen Neuanfang. Du hättest das gerne. Und wir haben in der letzten Predigt von der letzten Serie gesehen, dass Jesus Christus uns, dir, das genau anbietet und möglich macht. Jesus nennt es eine Neugeburt oder eine Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt, die kann in unser Leben nie kommen, der Relaunch kann in unser Leben nie kommen, wenn etwas ganz Bestimmtes passiert in unserem Leben. Wir lesen das im Johannes 1,12, damit knüpfen wir an, auch noch bei der letzten Predigt von der Serie. All denen jedoch, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heisst, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn aufnimmst in deinem Leben. Und ihn aufnehmen heisst, da, wo er am Kreuz, wo da vorne für die Serie aufgebaut ist, da, wo er am Kreuz auf vollkommene, perfekte, vollständige Art und Weise gemacht hat, für dich, dass du das in dein Leben aufnimmst und sagst, das gilt jetzt für mich. Dann passiert was? Dann wirst du ein Kind Gottes. Das heisst, wir sind nicht alle automatisch Kind Gottes. Wir sind alle automatisch geliebte Geschöpfe von Gott. Jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf von Gott. Aber nicht jeder ist ein Kind von Gott. Dazu musst du glauben und das, was Jesus gemacht hat, am Kreuz aufnehmen in deinem Leben. Und dann hast du eine Neugeburt, eine Wiedergeburt. Das ist so der Relaunch von deinem Leben, wo du unter ganz neuen Grundvoraussetzungen kannst starten, weil dein Verhältnis zu Jesus sich total verändert durch diesen Schritt. Vorher bist du ein geliebtes Geschöpf von Gott und jetzt bist du plötzlich Teil der geistlichen Familie von Jesus. Jetzt bist du plötzlich ein Bruder von Jesus oder eine Schwester von Jesus. Also, wie tönt das? Von dem berühmten Jesus, den du schon immer gehört hast von ihm und wo die ganze Welt ihn kennt, bist du der Bruder. Und du bist die Schwester. Das heisst, Dein Leben findet unter völlig neuen Grundvoraussetzungen statt. Und die schon vorhandenen Beziehungen, die du hast, und deine Arbeit und deine Gesundheit und alles, was zu deinem Leben gehört, kannst du wie neu starten unter dieser neuen Grundvoraussetzung. Der Jesus, der am Kreuz gehangen ist, ist mein Bruder. Und das wird jetzt in der ersten Predigt von unserer neuen Serie ganz etwas Wichtiges werden, weil in der ersten Predigt geht es um die geistliche Familie, wo Jesus davon redet. Jesus hat am Wort, am Kreuz, wo er gehangen ist, 7 verschiedene Aussagen gemacht. 7 sogenannte Kreuzwort. Vielleicht kommen uns ein paar in den Sinn. Wissen wir, was für Sätze er gesagt hat am Kreuz? Es ist vollbracht. Danke, das war eins. Das sind 7 Stück. Mich dürstet, danke, das war auch eins. Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danke, ja. Noch heute wirst du mit mir im Himmel oder im Paradies sein, genau. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben wir noch mehr? Schauen wir es mal an. Ihr habt fast alle, es sind 7 Stück. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir werden nur 5 von diesen 7 können bepredigen, leider. Es wären alle 7 sehr, sehr wichtig. Aber wir machen mindestens mal 5. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, da kommt nächste Woche dran. Mich dürstet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zum Sohn, zum Mann, siehe, das ist deine Mutter. Das ist die Textlesung, die wir vorher dann gehört haben. Und wenn euch, ihr vorhin gut gehört habt, ist euch vielleicht aufgefallen, wie hektisch diese Szene ist. Und man hat das auch gespürt in der Lesung. In dieser Szene sind fast ausschließlich Menschen beschrieben, die am Reden sind, am Schneddern sind und am Umjuffeln sind. Der Pilatus, der muss seine Soldaten da anweisen, die Kreuzigung, die Hinrichtung vollzuziehen. Die Soldaten, die machen die Kreuzigung, die hängen die 3 Personen, unter anderem Jesus, an das Kreuz an und sind nachher dann am Debattieren, was machen wir mit dieser Beute, die wir jetzt da haben. Und die jüdischen Gelehrten, die müssen Schadensbegrenzung machen, weil der Pilatus auf dem Plakettli obendran an Jesus etwas geschrieben hat, wo sie ihnen ein schlechtes Licht stellen können. Dann müssen sie zum Pilatus und der Pilatus hat Zeit nicht und Geduld nicht mehr und er sagt, ich lasse so, wie es ist, Punkt, Schluss. Und so, es ist ein riesen Stress. Alle sind am Schwätzen, alle sind am Umjuffeln. Und es hat eine Gruppe in dieser ganzen Szene, wo nicht am Reden ist und wo nicht am Umjuffeln ist. Wo einfach still da steht. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter, die hat Maria geheissen, und ihre Schwester, also Tante von Jesus, sowie nochmal Maria, die Frau vom Klopas, und nochmal Maria aus Magdala. Da haben wir eine Gruppe, die sich völlig anders verhält wie alle anderen. In dieser Szene. Die stehen da und sie sagen gar nichts. Ihnen ist natürlich auch nicht ums Reden zumut. Sie sind am Trauern, dass ihrem Freund und ihren Sohn am Sterben ist und bald nicht mehr wird da sein. Aber sie schweigen eben nicht nur, weil sie traurig sind, sie schweigen auch, weil Jesus ist nicht nur Freund und Sohn war, Jesus ist auch noch Rabbi, also Lehrer, höchste Autorität war. Und gesalbte Messias. Und sie sind stille, weil sie möchten hören, was er ihnen vielleicht noch zu sagen hat. Und sie sind nicht am Reden und sie stehen still und ihrem Fokus ist auf dem Jesus. Und das ist eine Einladung an uns alle. Jetzt da innen oder online im Livestream, dass wir in dieser Osterzeit vielleicht aufhören rumjuffeln. Und vielleicht auch mal einfach das Maul zutun. Vielleicht bist du jemand, der ganz viel redet und es hört nicht auf reden bei dir. Und wie wäre es, wenn du mal das Maul zumachen würdest? Jetzt, vielleicht bist du jemand, der selten redet. Dein physischer Maul ist nicht am Reden, aber deine Gedanken sind ständig am Reden. Und du bist ganz, ganz laut dort. Wie wäre es, wenn wir die Osterzeit würden vielleicht gewisse Sachen streichen aus unserer Agenda und einfach mal stehen bleiben und würden sagen, Jesus, jetzt will ich schweigen, mit meinem physischen Maul und in meinen Gedanken, einfach mal, ich rede nicht mehr, Jesus, jetzt darfst du reden. Und ich bin offen für das, was du mir zu sagen hast. Möchtest du für diese Serie Teil von dieser Gruppe werden? Dann kannst du auch anstehen und sagen, Jesus, ich höre. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus ihnen sagt. Und die Frage ist, sind wir bereit? Bist du bereit zu hören, was Jesus vom Kreuz her sagt? Das ist nämlich radikal. Als Jesus nun seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, das ist der Johannes, das ist der, der das Evangelium geschrieben hat. Also es hat nicht nur Frauen dort gehabt, es hat auch Männer dort gehabt. Als Jesus nun seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, der ist 17 gsi, öppe, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Entschuldigung. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger. Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das ist radikal. Warum? Was sagt Jesus da? Er sagt, da mit dieser geistlichen Familie, da meine ich im Fall im Ernst. Alles, was ich euch erzählt habe, das löst sich jetzt nicht auf, dadurch, dass ich stirb. Ich bestätige alles, was ich gesagt habe in meinem Leben, dass ihr an mich glauben müsst, damit ihr könnt wiedergeboren sein und Teil der geistlichen Familie von mir. Meine Brüder und Schwestern können werden. Da meine ich im Fall im vollen Ernst. Warum sehen wir das da? Ja, weil Jesus verbindet da seine biologische Mami, die Maria, nicht mit dem Rest der biologischen Familie in der Stunde ihrer grössten Not, sondern er verbindet sie mit der geistlichen Familie. Mit den Geschwistern im Glauben an Jesus. Das Natürliche für Jesus wäre da gewesen, um seine Mutter mit der biologischen Familie zu verbinden. Die Mutter Maria, zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, ist sie eine Witwe. Sie war vermutlich etwas um die 50 herum gewesen, und der Josef, ihr Mann, ist gestorben. Sonst wäre die Szene völlig anders verlaufen. Also der Mann ist nicht da und der Josef ist ja nicht der leibliche, der genetische Vater von Jesus. Er ist übernatürlich gezeugt worden in der Maria. Also in Jesus haben wir irgendwie das genetische Material von Jesus, von der Maria drin, aber nicht vom Josef. Der Josef ist sozusagen der Ziehvater. Okay? Und der ist nicht mehr rum. Und in der damaligen Kultur ist klar gewesen, der älteste Sohn, der sorgt fürs Mami, wenn der Papi nicht mehr da ist. Und die Maria, die hat darum eine grosse Not. Sie trauert um ihren Sohn, der jetzt dann wird sterben. Einerseits, andererseits kommt sie in grosse Not rein wirtschaftlich und in der Fürsorge. Der, der für sie sorgt, ist nicht mehr rum. Und sie ist die Verantwortung von Jesus, jetzt dafür zu schauen, dass es weitergeht. Dass seine Mami wieder ein Zuhause überkommt. Und das Natürliche da wäre, dass er sagt, Mami, geh zurück zu der Family. Jetzt, Jesus hat Geschwister, die kamen. Wir sehen das in einer Bibelstelle da, wo Jesus ein Wunder tut und die Leute sind erstaunt. Was kann denn der alles? Und ihre Reaktion von den Leuten ist die, ist er, Jesus, denn nicht der Sohn des Zimmermanns, also vom Mech da um die Ecke genommen, oder? Ist Maria nicht seine Mutter und sind nicht, und jetzt können wir nehmen, Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Leider werden die nicht genannt. Das wäre wichtig, dass die genannt werden. Woher hat er nur das alles? Wie kann Jesus das machen? Wir wissen ja, wo er aufgewachsen ist. Wir kennen seine Familie mit Namen. Und vermutlich ist der Jakobus der Älteste. Entweder der Zweitälteste von der Maria. Jesus ist ja der Älteste von der Maria. Es kann aber sein, wir haben Vermutungen, dass der Josef schon mal verheiratet war. Er hat möglicherweise Kind aus der ersten Ehe reingebracht in die Familie und Jakobus kommt von dort her kommen. Aber meistens geht man davon aus und sagt, nein, das ist der Zweitgeborene von der Maria. Und das Natürliche für Jesus am Kreuz, so wie er dort hängt, wäre gewesen, um der Maria zu sagen, Mami, geh zum Jakobus. Er ist der Nächste in der Linie, er übernimmt die Verantwortung für dich, er sorgt für dich. Geh zum Jakobus. Aber das macht er nicht. Warum? Weil wir in der Familie von Jesus einen riesigen Konflikt hatten. Wir lesen von dem Konflikt in der Bibel, ganz offen. Und ich lese euch nur die Schlussfolgerung. So redeten seine eigenen Brüder, sie haben ihn weggeschickt, Jesus, weil sie nicht haben können glauben, was er gesagt hat über sich selber. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Habt ihr den Satz gesehen? So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Warum ist das so? Jesus hat natürlich Zeug rausgelassen, die kein Jude jemals hätte akzeptieren können. Er hat gesagt, ich bin eigentlich niemand anders als Gott selber. Und das ist eine riesen Aussage. Und das war für die Juden schon schwierig zum Annehmen. Später hat sich gezeigt, das ist wahr. Aber zu dieser Zeit war das ganz schwierig für das Volk, um das anzunehmen, geschweige denn die eigene Familie. Wo die Leute sagen, was habt ihr für einen Spinner in der Familie? Wo erzählt er sich Gott selber? Und dieser Konflikt ist riesig. Und die Brüder weigern sich an Jesus zu glauben. Wir sehen nachher dann, dass die Mami, Maria, schon an Jesus glaubt, aber die Brüder nicht. Wir haben also in der Familie von Jesus einen riesigen Familienkonflikt. Hast du einen Familienkonflikt in deiner Verwandtschaft? Bist du in guter Gesellschaft? Jesus hat sich nicht so verhalten, dass einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen war daheim. Nein, nein. Das ist ziemlich tough her und zugegangen. Und spannend ist, dass einer von diesen Jüngern, einer von diesen Brüdern, später zum Glauben kommt. Nachher, nach seiner Auferstehung, erscheint Jesus denen, die an ihn glauben. Und er erscheint, ich gehe nochmal zurück, dem Jakobus. Das steht im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 7. Und wisst ihr was? Der kommt zum Glauben. Und er wird zum Leiter in der Gemeinde. Das heisst, was auch immer wir für ein Verhalten bei Jesus gesehen, er hat nicht die biologische Familie gering geschätzt oder gering geachtet, er hat sie sehr hoch geachtet. Und er hat sehr darauf geachtet, nach seiner Auferstehung, dass er nicht nur anderen erscheint und zum Glauben führt, nein, sogar der eigenen Familie auch noch. Er würdigt die biologische Familie sehr. Aber zum jetzigen Zeitpunkt glauben die Brüder noch nicht. Und das führt dazu, dass er zum Teil Worte braucht, um einfach zu sehen, das hat Spaltpotenzial in der Familie, aber gleichzeitig sehen wir auch da, in dem, was ich jetzt zeige, Jesus hat das im vollen Ernst gemeint mit dieser geistlichen Familie. Es hat eine berühmte Gegebenheit, die folgendermaßen gelaufen ist. Während Jesus noch zu den Leuten redete, also dient hat, irgendwo eine grosse Menschenmenge, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete Jesus aus. Hey, im Fall, deine Mutter und deine Geschwister stehen noch draußen vor dem Haus, sie wollen mit dir reden. Und was sagt jetzt Jesus? Ah ja, Bahnhof für meine Familie. Ah nein, doch Jesus fragte zurück. Wer sind meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Was denkt ihr, hat das der Familie gefallen? Hat das im Familienkonflikt geholfen? Ja, das war Öl ins Feuer. Die Vermutung ist, dass die Familie von Jesus ihn zurückziehen aus seinem Dienst. Und er sagt da, liebe Brüder, ich liebe euch, aber es bleibt so, meine eigentliche Familie ist die geistliche. Liebe Brüder, liebe Mami, da mit dieser geistlichen Familie meine ich im Fall im Ernst. Das ist real. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen hören und mit reingehen und jetzt wieder zurückgehen zum Kreuz, haben wir einen völlig anderen Kontext, zum Verstehen, was da abläuft. Ich lese es nochmal vor. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Er hat gemerkt, ich habe Mami nicht zurückgeschickt zu der Familie. Und was macht er? In dieser Situation, wo die biologische Familie nicht in der Lage ist oder auch nicht willens ist, nicht will, da machen, wo sie eigentlich müsste. Was macht denn Jesus? Er verbindet seine Mami mit der geistlichen Familie und sagt, geistliche Familie wird für dich da sein, dort, wo deine biologische Familie nicht für dich da ist. Und das ist die Wahrheit, die wir hören vom Kreuz, von dem Kreuzwort heute, auch für uns. Die geistliche Familie, das ist wer? Das sind alle, die an Jesus glauben und ihn aufgenommen haben. Und insofern du das gemacht hast, das sind im Fall wir. Die geistliche Familie soll sagen, wenn die biologische Familie nicht sagen will oder kann. Und das zeigt sich an der Witwe. Wir haben im Neuen Testament die junge christliche Gemeinde, die Hunderte, mit der Zeit Tausende von Witwen aufnimmt und für sie sorgt. Denn wenn ihre Familie das nicht könnte. Wenn die Familie können, die biologische, hat die Familie geschaut. Aber sobald es nicht mehr gegangen ist, von der biologischen Familie her, hat die Kirche gesagt, wir schauen für dich. Und das ist etwas, was sich fortsetzt im Neuen Testament vom Alten Testament her. Im Alten Testament lesen wir, das Volk Gottes ihre Ernsthaftigkeit im Glauben soll zeigen, wie, dass sie die Weisen, also Kinder, die keine Eltern mehr haben, Witwen und Ausländer, die drei Gruppen, sollen herzlich aufnehmen und für sie schauen. Und das ist ein Zeichen davon, ob das Volk Gottes geschnallt hat überhaupt, um was es geht. Es ist ein Kennzeichen von echter Frömmigkeit. Und das zeigt sich auch bei Jesus am Kreuz und in der ganzen jungen Gemeinde und wird bestätigt. Im Neuen Testament haben wir zum Beispiel die Stelle, Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen. Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Und schaut mal, wer es gesagt hat. Der Jakobus hat es gesagt. Wer ist der Jakobus schon wieder? Das ist der Bruder, der zum Glauben gekommen ist jetzt. Der hat einen Brief geschrieben. Und ganz logisch, der ist jetzt Teil von der geistlichen Familie geworden und hat verstanden, wie wichtig das ist. Weil Jesus, sein Halbbruder, hat für die Mami geschaut und hat gesagt, du gehst in die Kirche, du kommst in die Gemeinde, du gehst zu der geistlichen Familie, die sorgt für dich. Und darum haben wir da ein wichtiges Merkmal. Und es ist wichtig zu sagen, dass auch wir jetzt als Gemeinde, selbstverständlich ist die biologische Familie wichtig. Eine durchschnittliche Familie hat 2 Eltern und 1,8 Kinder. Die von euch 2 Kinder. Ja, es hat Leute mit 2 Kindern, ihr seid außerhalb der Norm, ihr habt nicht 1,8. Oder 1 Kind oder 4. Natürlich, das geht nicht. Der Punkt ist, Familie ist sehr wichtig, aber nicht der primäre Orientierungspunkt für uns. In der Familie von Jesus, in der geistlichen Familie, kommt es nicht darauf an, ob du 1,8 Kind hast oder 2 oder 1 oder 5. Es kommt auch nicht darauf an, ob du verheiratet bist und kein Kind hast. Die einen wollen gerne Kinder und können nicht haben oder haben einfach keine. Es kommt auch nicht darauf an, ob du verheiratet bist oder verheiratet gewesen bist, vielleicht bist du Witwe, vielleicht bist du getrennt und so weiter. Das ist nicht das Primäre. Alle sind willkommen in der Familie. Und wir heissen alle willkommen in der Familie von Jesus. Und das ist das, was wir da sehen. Das ist ein Zeichen von der echten Frömmigkeit in der geistlichen Familie. Und diese geistliche Familie, die ist ein Geschenk, eine Realität und eine Gegenseitigkeit. Sie war wirklich ein Geschenk für Maria. Können wir uns das vorstellen? In der Zeit von ihrer grossen Not und wo sie in der bedrohlichen Lage ist, dass sie keine Family hat, die für sie sorgt, da ist die Gemeinde da für sie und nimmt sie auf. Und ich habe das persönlich dürfen erleben. Ich zeige euch nochmal das Bild, das ich am Brunch gezeigt habe letzten Sonntag. Ich habe es auch schon da gezeigt. Da bin ich 16. Und ich sehe nicht besonders glücklich aus. Das ist ein Bild, das aufgenommen worden ist, als ich die Berufsausbildung als Polymech angefangen habe. Und da ist mir nicht besonders gut gegangen. Ich bin aus Afrika zurückgeflogen worden. Irgendwelche Schicksale im Universum haben dazu geführt, dass ich da im Thurgau gelandet bin, von allen Orten der Welt. Und im Dorf hat es was gehabt. Eine kleine christliche Gemeinde, Kishona-Felben. Und Kishona Felben war die geistliche Familie, die mich aufgenommen hat. Jetzt, ich war da nicht unbedingt ein Einfacher. Ich hatte manchmal ein freches Maul. Und ich habe dann auch den Glauben... Wer hat ja gesagt? Wisst ihr da? Die einen von uns waren dabei. Die wissen das. Ich erzähle nichts Neues. Das ist wichtig. Weil, versteht ihr? Ich war ein völlig fremder Fützel. Und die Gemeinde hat mich aufgenommen in der geistlichen Familie. Ich habe den Glauben verloren in dieser Zeit. Ich hatte ein totales Chaos in meinem Leben. Und ich bin auch nicht so ein angenehmer Typ gewesen. Ich bin es auch heute nicht. Ich möchte nur meine Familie fragen. Aber ihr habt mich aufgenommen. Und der einzige Grund, warum ich da bin, ist die Gnade von Jesus, die mir zugekommen ist, durch die geistliche Familie. Von dieser kleinen Gemeinde im Dörfli aussen. In Pfien, in Felben und Wilhausen. Das ist für mich so ein riesiges Geschenk geworden. Und heute darf ich da sein, einfach wegen dem. Und es ist für Jesus. Und jetzt brauche ich eines von diesen Wörtern als Randbemerkung, die wir nicht anschauen vom Kreuz. Er hat gesagt, mich dürstet. Es ist eine physische Aussage, er hat Sackdurst am Kreuz. Aber es ist auch eine Aussage, mich dürstet nach dir. Jesus hat immense Sehnsucht nach dir. Dass du Teil der Familie werden darfst. Es ist wichtiger, dass du an der grossen Hochzeit am Schluss der Zeit bist, wo er als Lamm, der sich hergegeben hat für die Brut, die Gemeinde, mir, eine riesen Hochzeit und eine Party feiert. Es ist wichtiger, dass du dort dabei bist, als dass du deine eigene Hochzeit feierst. Es ist wichtiger, dass du geistliche Kinder hast, als dass du physische Kinder hast. Das ist so ein Geschenk für Leute aus allen Lebenssituationen. Und die Gemeinde da, Krishona Frauenfeld, soll auch so ein Ort sein, wo wir erleben dürfen, dass wir beschenkt werden über alles Bitten und Verstehen aus. Egal, ob wir jung sind und ein Chaos haben im Leben, so wie ich damals, oder alt sind und Chaos haben in unserem Leben, so wie wir manchmal auch in unserem Alter das haben. Es soll ein Geschenk werden, das ist das Erste. Und das Zweite soll eine Realität sein. Das heisst, es muss einfach konkret werden. Jesus sagt, ich meine das im Fall im Ernst. Mit dieser Familie. Und das ist nicht einfach irgendeine ideale Idee, sondern das soll konkret werden. Ihr zwei, ihr seid jetzt miteinander, sagt er. Du, Mami, mit dem 50-jährigen Mami, könnt ihr es euch vorstellen? Mit dem 17-jährigen Teenager. Ihr zwei sind jetzt zusammen Familie. Es soll konkret werden und real. Und die Frage für uns als Gemeinde da, aber auch online, ist, nehmen wir die geistliche Familie so ernst, wie Jesus sie ernst nimmt? Das ist ganz eine wichtige Frage. Fällt uns auf, wer da ist? Wer von euch hat entschieden, wer seine Geschwister sind? Wer hat Geschwister? Brüder, ein Bruder oder eine Schwester? Habt ihr da? Einige von euch haben da. Sind ihr dabei gewesen und haben gesagt, das eben nehme ich, aber das eben nicht? Ich sehe keine einzige Hand da oben. Da haben ihr nicht entschieden. Wer hat das entschieden? Einmal ganz sicher nicht ihr. Brüder und Schwestern wählt man sich nicht aus. Die hat man. Und man kommt manchmal gut aus mit den Brüdern und Schwestern und manchmal nicht so und manchmal beides. Wer entscheidet, wer zu unserer geistlichen Familie gehört? Entscheiden wir da? Nein. Einzig und allein der Vater im Himmel, wo du Jesus Christus seine Gnade einem einzelnen Menschen zukommen lässt und mit Glauben reagiert auf das. Wir entscheiden nie, wer zu unserer Familie gehört. Und ich habe noch jeden, der hier angekommen ist, tief in mein Herz aufgenommen. Und einfach da behalten, auch wenn sie da geblieben sind oder nicht. Aber ich kann nicht konkret werden für uns alle. Und auch du nicht, weil wir sind eine grosse Gruppe von Leuten. Und darum müssen wir lernen, Jesus, stopp, ich höre auf rumjuffeln. Ich höre jetzt einmal auf dich. Wer möchtest du, dass ich sie zu einem Teil von deiner Familie mache? Ganz konkret und real und praktisch. Wer ist es? Zeig mir es bitte. Und eine Art, wie das könnte passieren, ist durch unser Blind Date. Jetzt, Dunja, komm doch du führen und erklär uns das. Das ist einfach eine Möglichkeit. Und das Entscheidende ist, dass wir bettend, fragend, Jesus, ich höre auf reden. Red du, dass wir so trainieren gehen. Jetzt wollen wir rasch ein bisschen.
Genau. Also das Blind Date ist wirklich das Herzensanliegen von mir, weil wenn ich in der Gemeinde umschaue, dann sehe ich ganz viele Menschen, die ich nicht Sonntag für Sonntag miteinander reden. Und wir sind eine grosse Gemeinde und da macht es manchmal auch schwierig, für uns miteinander in Kontakt zu kommen. Und darum haben wir das etwas andere Blind Date, dass ihr müsst keine Angst haben oder vielleicht auch keine Hoffnung, dass ich euch dort verkuppeln miteinander. Sondern es geht wirklich darum, dass wir einander begegnen. Und zwar auch einfach Menschen, wo wir zufällig zugeordnet werden. Und es läuft so, du darfst dich jetzt bis zum 20. März anmelden für das Blind Date. Entweder über den QR-Code oder draussen auf im Foyer liegt die Liste auf, dort kannst du dich eintragen. Und am 20. März ist Anmeldeschluss und dann tun wir zufälligerweise zwei Gruppen von Personen miteinander zusammentun. Du kannst dich allein anmelden, du kannst dich als Familie anmelden, als WG, was auch immer. Meld dich an als Gast oder als Gastgeber oder sag uns, ihr dürft mich einfach zuteilen, ich bin entweder Gast oder Gastgeber. Und nach dem Anmeldeschluss teilen wir euch zuteilen. Wirklich ganz zufällig. Und dann könnt ihr miteinander individuell einen Tag, einen Ort abmachen, wo ihr euch treffen wollt. Ihr könnt zusammen essen, ihr könnt aber auch zusammen euch auf dem Spielplatz treffen oder einen Fallschirmsprung machen. Das ist mir eigentlich gleich. Das ist noch in eurer Verantwortung. Aber sind wirklich, ich ermutige euch mega, um bei dem Blind Date dabei zu sein. Sind offen für die Menschen, die vielleicht einfach ganz per Zufall in euer Leben hineintreten. Und ich habe schon Zeugnis gehört von den letzten zwei Mal, wo wir das gemacht haben, wo Menschen wirklich miteinander Verbindung gefunden haben, durch das, wo schon lange miteinander in die Gemeinde gegangen sind, aber sich sonst nie getroffen haben. Also, nehmt die Gelegenheit wahr, um füreinander Brüder und Schwestern zu sein.
Danke vielmals, Dunja. Also gemeint, die geistliche Familie von Jesus ist ein Geschenk, soll eine Realität sein, auch ganz praktisch und konkret. Und es ist eine Gegenseitigkeit. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Jesus beide anspricht und beiden eine Aufgabe gibt. Frau, da ist dein Sohn. Schau, jetzt hast du eine Aufgabe an diesem Mann. Und dem Sohn gibt er auch eine Aufgabe. Er sagt, schau, Sohn, junger Mann, du hast jetzt wieder eine Mami mehr. Du hast einen Job an ihr und ich finde es spannend. Er holt sie aus allfälligen Opferrollen raus und sagt, du hast einen aktiven Beitrag an die Gemeinschaft. Es ist ein gegenseitiger Beitrag. Du als Sohn, du als Mami. Und das ist ganz etwas Wichtiges auch für uns als Gemeinde. Wenn du neu zu uns als Gemeinde kommst, ist wichtig, dass du weißt, du hast einen Beitrag da. Du kannst nicht erwarten, dass alle alles richtig machen um dich herum. Interessier dich für den anderen. Und wenn du schon lange da bist, dann ist nicht der Auftrag von denen, die neu dazukommen, um einfach alles richtig zu machen. Nein, du bist auch gefordert. Du hast auch eine Aufgabe. Und etwas in die Richtung hat Selomi erlebt. Und ich lade dich ein, um raufzukommen. Und ich habe Selomi einfach meine Predigt gegeben letzte Woche und bittet, uns mal zu erzählen, was es ausgelöst hat. Erzähl uns doch da, was du für Gedanken hast, wo du das gelesen hast.
Ja, ich würde gerne mit euch teilen, was so ein bisschen mein Weg war in die Gemeinschaft rein, bei uns in der Yahoo-Gemeinde zu Biel. Und das ist etwas, wo ich mich sehr schwer da habe, damit für lange Zeit, weil ich bei einer Familie war, die nicht von Anfang an dabei war, sondern im Laufe meiner Kindheit ist dazu gestossen. Und es hat sich so getroffen, dass in meinem Alter, also in meinem Jahrgang, 13 andere Frauen waren, wo fast alle von ihnen Kinder waren, von Leitern oder von Familien, die seit eh und je dabei waren, die zusammen in die Ferien waren, wo, weil sie Leiter waren, auch schon früher zu unserem Gemeindecamp sind gegangen. Und ich habe mich so aussen vorgefühlt und es hat sehr viel Gründe gegeben für mich, mir zu bestätigen, ich gehöre da nicht dazu oder ich habe nie die Chance, da reinzufingen oder ja, am gleichen Punkt zu stehen. Und das war auch viel ein Thema bei uns daheim. Und was mir meine Eltern haben gesagt, und ich habe erst später gemerkt, dass das die anderen Eltern ihren Kindern auch haben gesagt, glücklicherweise. Aber sie haben mir gesagt, schau, wenn du in dieser Gemeinde bist, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass dir Freunde werden. Und das gibt nicht eine Abkürzung und man kann nicht ausweichen, sondern wenn wir in dieser Gemeinde sind, dann müsst ihr Freunde werden, so. Und dranbleiben in den Freundschaften und Hoffnung haben und wissen, da wird etwas wachsen, so. Weil Gemeinde, haben sie mir gesagt, das heisst nicht einfach, wir kommen ein bisschen Gottesdienst, sondern wir bauen zusammen und wir gehen gemeinsam vorwärts. Das heisst auch, wie du schon hast gesagt, dass das Geschwister sind. Also, man kommt nicht in die Gemeinde und weiht sich aus, mit wem man es gut kann und mit wem man es nicht gut kann. Sondern die Leute, die Gott mir an die Seite hat gestellt, das ist meine Familie und mit denen muss ich, darf ich bauen. So. Und für mich war das ein langer Weg, wo ich sehr Mühe hatte. Ich bin nicht gerne in die Jugendgruppe und ich bin nicht gerne an unsere Gemeinde-Events. Es war immer vorher und nachher ein grosses Drama daheim. wo aber meine Eltern glücklicherweise mir immer wieder haben gesagt, mal gang und das ist wichtig und bleib dran. Und das, was ich an mir hatte, hat einerseits schon damit zu tun gehabt, dass jetzt die anderen auch nicht immer unglaublich proaktiv waren. Aber es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich mit der Erwartung schon bekommen von, ich müsste reingenommen werden und man muss mich sehen und ich sollte gegrüßt werden. Wir haben auch so Apero gehabt, immer im Anschluss an Gottesdienst. Und die Zeit war so stressig für mich, weil ich nicht wusste, mit wem ich reden soll oder zu welchem Kreis ich gehen könnte und niemand kommt auf mich zu. Und was ein Schlüssel war, ist nach so ein Jahr, das heisst Portal, das ist so eine Art Kurs, den wir bei unserer Gemeinde haben für so 17, 18-Jährige, wo es darum geht, wenn man in der Gemeinde ist aufgewachsen, dass man sich einen Moment damit befasst, will ich zu dieser Gemeinde gehören. Nicht einfach als Kind von Eltern, die in der Gemeinde sind, sondern ist das auch meine Gemeinde. Und da ist es einerseits um Werte gegangen und was der Gemeinde wichtig ist und Geschichte und so. Und gleichzeitig waren unsere Leiter sehr klar mit uns, indem sie uns gesagt haben, wenn ihr ein Ja zu dieser Gemeinde habt, dann heisst das, ihr habt ein Ja zu den Leuten, die mit euch hier im Kreis hocken. Also das ist ein Ja zu konkreten Menschen und nicht nur irgendwie zu einer abstrakten Gemeinde. Und das hat sehr viel mit uns gemacht. Wir waren wirklich ein verstrittenes Grüppli und immer wieder Grüppli hier und da und ausgeschlossen und ein riesen Drama und wer neben wem darf schlafen im Gemeindecamp. Einfach, ja, wirklich ganz, ganz mühsam. Aber in dem Moment haben wir gemerkt, ja, wir müssen einen Schulterschluss machen, wenn wir zusammen in dieser Gemeinde bleiben. Und alle von uns haben in diesem Jahr gemerkt, doch, das ist unsere Gemeinde. Und dann haben wir gemerkt, ja, dann heisst es auch, wir müssen ein Ja haben zueinander. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir systematisch an unseren Freundschaften arbeiten, dass wir abmachen, auch mit denen, was einem nicht so liegt oder was nicht so einfach ist. So oder so kämpfen wir für die Freundschaften. Und das ist jetzt 10 Jahre ungefähr her, dass wir dann den Schulterschlussmoment hatten. Und ich staune zu sehen, wie Gott, besonders mit den Leuten, die ich besonders mühsam gefunden habe, wie besonders zu denen, jetzt so enge Freundschaften sind gewachsen und wir stehen an ganz unterschiedlichen Orten im Leben, da sind verheiratet, andere nicht, andere sind beruflich irgendwo unterwegs, andere sind viel in der Gemeinde engagiert, aber es spielt gar nicht so eine Rolle, sondern wir sind aneinander an die Seite gestellt und jeder, also es ist ein Schlüssel, dass jeder proaktiv ist und nicht fragt, wer sieht mich und wer grüßt mich, sondern wer kann ich heute grüßen, wem kann ich heute Freundin sein, wem kann ich heute das Gefühl geben, du gehörst dazu. Und wenn das alle machen, dann ist irgendwie so viel möglich in dieser Gemeinschaft. Und das habe ich erlebt und kann bezeugen, man kann noch so verstritten sein als Grüppli. Ja, für jede so Gruppe irgendwie Hoffnung, weil es Gott mit uns auch hat geschafft.
Danke vielmals. Nehmen wir die Frage mit, die Salome uns gestellt hat. Und ich glaube, letztlich auch Jesus uns stellt. Für wer kannst du Freund oder Freundin oder Bruder oder Schwester oder Mami oder Papi oder Sohn oder Tochter sein? Das ist die entscheidende Frage. Was Jesus da sagt, das Wort vom Kreuz ist radikal. Als Jesus nun seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus sagt uns da mit der geistlichen Familie, da meine ich im Fall voll im Ernst. Meinen es mir auch voll im Ernst, so wie Jesus das macht. Ich lade uns ein zum Aufstehen für ein Gebet und wir werden nachher den Segen singen. Das ist ein neuer Segen, den wir noch nicht kennen, aber wir singen es miteinander. Und ich lade euch ein zum Aufstehen. Es gibt nachher dann zu Mittag drinnen, du bist herzlich eingeladen, um mit uns etwas zu fuden. Jesus Christus, dass du eine neue Familie gegründet hast, die bei aller Bedeutung von der biologischen Familie, die ja sehr hoch ist, weil das ist ja auch deine Idee gewesen. Und wir danken dir für unsere biologische Familie, wir danken dir für unsere Eltern, für unsere Geschwister, für unsere Kinder. Aber du siehst auch, dass manchmal Konflikte da sind. Auch Konflikte, wo wir nicht lösbar sind. Und wir danken dir, dass wir auch Teil dürfen sein von einer geistlichen Familie. Und dass das sehr real ist und konkret. Und ein unwahrscheinliches Geschenk, das du uns gibst. Und ein Ort, wo wir gegenseitig dürfen einander Familie sein. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, aufzuhören, rumzujuffeln. In dieser Osterzeit. Und einfach mal stehen zu bleiben vor deinem Kreuz. Und still zu sein, mit Maul und Gedanken. Weil du bist nicht nur unser Retter, du bist auch unser Lehrer. Und du sagst uns, ich meine das mit dieser geistlichen Familie im Fall im Ernst. Und wir bitten dich, hilf du uns zu hören, was du uns möchtest sagen. Segne du uns mit deiner Stimme. Segne du uns in diesen kommenden paar Wochen, wo wir auf Ostern zugehen, mit Erfahrungen, die uns in einer Art und Weise mit anderen Menschen, die an dich glauben, verbindet, so wie du Maria und Johannes miteinander verbunden hast. So dass wir beschenkt werden und können schenken. Auf eine ganz reale Art und Weise und in einer wunderbaren Gegenseitigkeit. Segne du uns auf die Art und Weise. Und wir erbitten den Segen jetzt, indem wir das Lied miteinander singen. Amen.